Ich grüße euch auch und freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich auch, dass wir doch noch einige geworden sind. Es sind ja doch viele auch auf dieser Familienfreizeit, aber denen gönnen wir von Herzen ihren gemeinsamen Spaß mit klein und groß. Ich möchte heute über ein Thema predigen, von dem ich nicht sicher bin, wie oft du dazu schon was gehört hast in Predigten. Es ist das Thema Demut. Und ich hoffe, das löst erst einmal was Erwartungsvolles bei dir aus und nicht so von wegen, oh, da bin ich gar nicht gut drin. Ja? Warum halte ich diese Predigt? Etwa weil ich so viel davon verstehe? Nein. Und einige werden das hier vielleicht auch bestätigen müssen. Ja? Also das ist nicht der Grund. Aber ich glaube, dass Demut eine Verheißung hat. Und es wäre schade, sie zu verpassen. Deswegen möchte ich mich auf dieses Thema mit euch einlassen. Und ich nenne auch sehr demütig meinen Titel dieser Predigt: Demut entdecken, Gnade finden. Demut entdecken, Gnade finden. Bevor ich in diesen eigentlichen Text der Predigt einsteige, möchte ich aber noch eine andere Bibelstelle kurz aufleuchten lassen. Es mag jetzt vielleicht ein, zwei Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, her sein, da habe ich über diese Stelle nachgedacht und ich glaube, ich saß im Auto und habe für jemanden gebetet und ich habe irgendwie, um meinem Gebet auch eine Autorität zu geben, ein Bibelvers zitiert, den hier nämlich, Jesaja 40. Bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste. Baut eine Straße für unseren Gott. Füllt die Täler auf und ebnet Berge und Hügel, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Ja, wie lässt sich dieser Vers beten? Ich habe gebetet für jemanden beim Autofahren, räum die Berge heraus, ja? Komm rein in sein Leben. Und das ist ja die Aussage dieses Verses, Gott will rein in dein Leben. Er bahnt einen Weg. Und auch Johannes der Täufer nimmt diese alttestamentliche Aussage des Jesaja und erneuert sie und aktualisiert sie und er zitiert genau das, was hier steht. Nun merke ich aber, dass mir bezogen auf unser eigenes Leben oder bezogen auf mein eigenes Leben tatsächlich etwas dazu einfallen kann, wenn es um die Frage geht, welcher Berg könnte denn im Wege stehen? Ja? Also, denn die Aussage lautet ja, ebnet die Berge und die Hügel ein. Die Aussage ist, räumt sie aus dem Weg. Also was in meinem Leben an Hindernissen gerne mal verschwinden darf, mir aus dem Weg geräumt werden soll, da kann ich dir zu was sagen. Da habe ich eine Idee von und das soll Gott lieber heute als morgen anfangen abzutragen, ne, die Probleme aus dem Weg zu räumen. Aber warum müssen die Täler aufgefüllt werden? Und ich lese diesen Text jetzt durch die langen Jahre meines Christseins ja immer mal wieder. Und ich glaube, immer mal wieder dachte ich, was könnte das denn bedeuten? Warum muss man überhaupt Täler auffüllen? Meine Frage war also, wie steht denn das in Verbindung zum eigenen Leben? Also Berge, das macht, ja, Berge versperren den Weg, aber Täler, so. Aber ich habe dann womöglich, während ich dann im Auto saß und betete, so eine Verbindung gesehen, wo ich dachte, ja, da könnte was dran sein. Ich möchte sie dir mal so vorstellen oder mit dir teilen. Also mehr als einmal in meinem Leben gab es Momente, wo ich dachte, ich bin jetzt innerlich und auch äußerlich stecken geblieben. Ja? Stecken geblieben, dazu wird uns irgendeine Idee kommen. Das kann eine berufliche Erfahrung sein, die ich gemacht habe, wo sich eigentlich alles nur noch trostlos anfühlt und man das Gefühl hat, was um alles in der Welt soll das eigentlich, auch zukünftig. Es kann eine Erfahrung sein, die damit verbunden ist, zu spüren, dass man einfach nicht bekommt, was man braucht. und das dann auch noch verbinden muss mit diesem Neid, den man plötzlich spürt, weil man sieht, im Leben der anderen geht alles in Erfüllung, aber im eigenen Leben bekommt man nicht, was man braucht. Ja? Also Momente, wo wir das Gefühl haben, stecken geblieben zu sein. Oder Erfahrung von Krankheit. Und die habe ich nun auch schon gemacht, wo du denkst, ja, von meinen Möglichkeiten bleibt jetzt offen gestanden nicht mehr so viel übrig. Ich habe mich schon mal mehr gespürt. Ich habe meine Möglichkeiten schon mal mehr gefühlt und fühlte mich einfach lebendiger. Es ist dann nicht die Frage, ob Gott die Freiheit hat, zu kommen und die Berge aus dem Weg zu räumen. Man wartet ja voller Ungeduld drauf. Es ist aber eine andere Frage noch da. Und da musste ich im Laufe meiner Erfahrungen und im Laufe meines Lebens hier und da merken, dass Gott vor mir steht und fragt, sag mal, so deine innere Haltung, ja, wo würdest du sagen, stehst du da gerade? Deine innere Haltung, deine äußere Situation, ja, das ist relativ plausibel, ne, ein Berg, aber deine innere Haltung, wo stehst du da gerade? Was machst du angesichts deiner tief empfundenen Prozesse, und mit tief empfunden meine ich jetzt, ja, denk mal an so ein Tal, ne? Was machst du angesichts deiner tief empfundenen Prozesse gerade so an inneren Haltungen durch? Welche inneren Prozesse erlebst du? Ja, und dazu ist mir dann auch manchmal was eingefallen, wie es mir dann so geht. Und Gott stand dann als der vor mir, der sagt, bevor wir die Berge abtragen, werden wir jetzt mal gucken, dass wir die Täler gefüllt bekommen. Ja? Ja, mit was denn gefüllt bekommen? Ja, zum Beispiel mit einer neuen Hoffnung. Ja? Oder gefüllt bekommen mit einer neuen Erwartung. Auch mir, Gott gegenüber. Das war wirklich die Frage, dass Gott mich fragte, erwartest du noch was von mir? Bist du mir gegenüber noch hoffnungsvoll? Oder verkehrt es sich gerade ins Gegenteil? Und da habe ich gedacht, ja Gott, da hast du bestimmt auch einen gewissen Grund, mich das zu fragen, denn Gott will ja nicht einfach nur die Probleme wegzaubern, ja, und wir sagen dann wieder, hurra, hurra, ich bin wieder ganz der Alte, sondern es geht ihm ja auch um unsere Verbindung, welche inneren Prozesse wir erleben und wie wir uns auch zu ihm stellen. Ja, und das war Gottes Frage an mich, also merke ich jetzt so, dass Gott auch fragte, wollen wir mal ein bisschen Hoffnung in deine Defizite reinbringen? Wollen wir mal ein bisschen Zuversicht und Glauben in deine Täler reinbringen? Geht das noch? Und in dieser Weise kann das Reden von diesen Tälern, die aufgefüllt werden müssen, dann plötzlich auch irgendwie Sinn machen, dachte ich so. Und wie gesagt, Gott möchte nicht dieser Retter sein, der dann immer nur kommt, wenn es brennt, löscht und dann ist er weg, sondern er sucht ja eine Beziehung zu uns, die eben auch basiert auf Erfahrungen und auf Vertrauen. Und gerade diese Schwierigkeiten führen ja in innere Prozesse, das wissen wir ja auch. Die können aber, das ist ja ergebnisoffen. Ne? Jemand hat mal gesagt, die gleiche Sonne macht den Wachs weich und den Lehm hart. Die gleiche Erfahrung, die gleiche Sonne macht den einen weich und den anderen hart. Also es ist ergebnisoffen, was unsere Erfahrungen mit uns machen. Und Gott sagt, komm, rein in innere Prozesse, die wieder mit Hoffnung zu tun haben, wo du bereit wirst, wieder etwas zu glauben und etwas Gutes zu erwarten und das nicht zuletzt von mir, deinem Gott. Und ich habe oft genug damit aufgehört, weil ich gedacht habe, Gott, das dauert mir alles zu lang, ich höre jetzt auf. Ich habe nicht gekündigt, ne? Ich habe bei Gott nicht gekündigt, aber so, es war so, wir machen mal ein bisschen langsamer, wir beide. Aber es ist Gott so wichtig, dass wir immer wieder in Haltungen kommen, wo wir vielleicht erst einmal damit anfangen, Vertrauen auszusprechen. Man muss es ja nicht gleich immer erst oder gleich tief fühlen, aber wo wir bereit sind, Vertrauen auszusprechen oder innere Prozesse, die auch mit Hingabe zu tun haben. Und Momente der Hingabe habe ich gespürt, wo ich merkte, ich höre jetzt mal auf mit meinen eigenen und ständigen Lösungsversuchen, die mir einfach nur noch vergeblich vorkommen. Das sind Momente der Hingabe, wo man aufhört mit dem ganzen Gemache, ja, mit diesem ganzen frommen Knöpfe drücken und ich streng mich an und Gott, siehst du, wie viel ich bete? Und das sind Momente der Hingabe. Das ist aber wie das Gegenteil von Hingabe, weil wir glauben, wenn wir Hingabe leben, dann gehen wir richtig in die Vollen und geben wir richtig Gas. Aber Hingabe kann auch bedeuten, Gott, jetzt darfst du. Ja. Wir hören auf mit diesen erschöpfenden und erschöpften Lösungsversuchen. Und ja, Gott ist also der Berge abtragen kann, aber auch Täler füllen möchte. Und das Ganze hat zu tun mit einer inneren Haltung der Zustimmung. Und es ist meine Zustimmung, es ist deine Zustimmung, dass wir eben ja, von einem Gott ausgehen, der treu ist und der gut ist und dem nicht länger misstrauen wollen, dass das so ist. Also ich lese nochmal Lukas 3, jetzt nach Johannes. Dem Täufer hört eine Stimme, ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seinen Weg. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. So, jetzt komme ich mal zu meinem eigentlichen Thema, der Demut. Aber ich hoffe, dass das, was ich bisher gesagt habe, hilft, Demut jetzt sich etwas besser erschließen zu können. Ja, ich möchte auf einen Text eingehen, der das wirklich ganz namentlich ausspricht, dass Demut eine Verheißung ist, weil sie Gnade nach sich zieht. Ich merke aber auch, dass ich, wenn ich über Demut nachdenke, merke, irgendwie treffe ich diesen Begriff immer nur in Kirchen an. Der scheint mir nur in Kirchen zu Hause zu sein, der Begriff Demut. Ja? Im alltäglichen Leben höre ich davon wenig. Was ich allerdings hier und da mal antreffe, ist der Begriff Demütigung. Ja? Und dann merken wir, oh, das ist nicht schön. Ne? Also wenn Demut mit Demütigung zu tun hat, dann bleibe ich da lieber ein bisschen auf Abstand. Und ich habe mal einen Christen sagen hören, dass er jeden Tag beten würde, dass Gott ihn einmal am Tag demütigt. Da habe ich mich innerlich so ein bisschen geschüttelt. Ja? Sicher hat er sich da was Gutes von versprochen, aber ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran, warum ich das beten sollte. Gedemütigt zu werden, das tut doch weh. Ich bete doch auch nicht, Gott, lass mir jeden Tag einen Ziegelstein auf den Kopf fallen. Ja? Da würdest du auch sagen, also das solltest du dir nochmal überlegen, ob du das brauchst. Ne? So, was ist denn jetzt eigentlich Demut? Hat es mit Demütigung zu tun? Und ihr kennt vielleicht auch so bewusst demütige Menschen, die so sich immer irgendwie so klein machen. Und ich habe solche Leute auch kennengelernt. Es gibt sie auch unter der Christenheit. Ne? So Menschen, die sich so bewusst klein machen und immer fast schlecht über sich reden und damit versuchen, eine demütige Haltung beim anderen zu platzieren. Aber das ist manchmal sehr unsympathisch, ne? Wie diese Leute so auf einen wirken. Sie versuchen sehr selbstlos zu erscheinen, aber manchmal muss man sich fragen, verrätst du dich gerade in deinem Hochmut, ne? Weil du ja so bescheiden bist, viel bescheidener als die anderen? Ich weiß, also da war ich ein Jugendlicher, 16, 15, 16, keine Ahnung, irgendwann so. Irgendwie war ich da so alt. Jedenfalls, meine Mutter war in einer ziemlich exklusiven christlichen Gemeinde und dann rief jemand an, eine ältere Frau. Ich ging ans Telefon, sie wollte meine Mutter sprechen. Ich ging ans Telefon und sagte, ja, hallo Carsten. Ach, Carsten. Und dann fragte sie, aber auch mit so einer salbungsvollen Stimme, ja, Carsten, darf es uns denn heute gut gehen? Und sie meinte mich damit, ne? Darf es uns denn heute gut gehen? Ich musste erstmal diese grammatische Form klarkriegen. Ja, darf es uns denn heute gut gehen? Ne? Wo man schon in der Formulierung so diesen Verzicht auf Anspruch hat, ne? Doch, ich erobere mir mein Leben und eigentlich in der Regel geht es mir gut. Ne? Nein, wenn es dir gut geht, dann darf das passieren, aber du verstehst sicherlich, was ich sagen will, ne? Aber ich habe echt wirklich nachgedacht, was ist das denn für ein Satz? Ne? Ist das so ein Genitivus Ecclesiogenicus? Ne? So irgendwas, was es nur in der Kirche gibt? Ja, vielleicht. Gut, ich möchte ja diese Frau nicht schlecht machen. Ist mir schon gelungen. Ne? Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, ich glaube, dass Demut ein schönes Wort ist. Warum? Weil es etwas sehr Befreiendes an sich hat. Weil es mit Einsichten daherkommt, die einen sagen lassen, okay, ich verzichte jetzt mal auf mein ganzes Getue von Überlegenheit. Ich verzichte auf mein ganzes Getue von Kontrolle. Ich merke ja, ich kontrolliere ja doch nichts. Ich verzichte auf mein Image, ja, und das aus der Erfahrung heraus, dass mich das Image der anderen abschreckt, ne, weil sie immer so fromm geladen und wohlerzogen und toll wirken wollen und ich will nicht Teil dieser Community sein, die sich gegenseitig ein vorheuchelt. Ich verzichte jetzt drauf und das hat mit Demut zu tun. Wenn man sagt, ich gebe nicht mehr vor, glücklicher oder gläubiger zu sein als die anderen, sondern ich bin das, was ich bin. Oder ich gebe nicht mehr vor, wichtiger zu sein oder liebenswerter zu sein als die anderen oder als ich es doch bin. Man wird echter. Und man glaubt nicht mehr an sich selbst, man glaubt nicht mehr an seine Ideale, sondern man fängt vielleicht dann tatsächlich an, wirklich mehr an Gott zu glauben, der sagt, komm, lass mich doch mal ran hier an dein Leben. So, jetzt komme ich mal zum Bibeltext. 1. Petrus 5, Verse 5 bis 7. Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Alle aber bekleidet euch im Umgang miteinander mit Demut, beugt euch in dieser Weise in Demut unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht, wenn die Zeit gekommen ist. Werft alle eure Sorgen auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Ja, hier sage ich nochmal ergänzend dazu, dieses Werfen, das klingt ja so, als würde ich meine Uhr nehmen, ne, die wiegt ein paar Gramm und schwupps, werfe ich. Man kann dieses Wort auch genauso gut mit wälzen. Ne? Also wälzen meint, da musst du jetzt ein bisschen mehr Hand anlegen, um das dahin zu kriegen, wo es hin soll. Also dieser innere Prozess ist nicht immer leicht. Da werfe ich nicht mal kurz meine Sorgen rüber und dann, ach, was bin ich glücklich, sondern das kann auch ein innerer Weg sein. Ja, ich betone nochmal, es geht bei der Demut nicht um ein Verhaltensmuster, um ein Repertoire an Wohlanständigkeit. Es ist keine Einladung, an einem Würdigkeitswettbewerb teilzunehmen, sondern sie stellt eine andere Frage. Und die Frage hat auch damit zu tun, kann ich anerkennen, dass ich nicht für den Erfolg meines Lebens verantwortlich sein muss? Ja? Kann ich anerkennen, dass ich nicht der bin, der mein Leben segnen kann, sondern dass es Gott sein möchte, der mein Leben in Erfüllung gehen lassen möchte? Ja, und die mächtige Hand, von der wir gelesen haben, ne, beugt euch unter die mächtige Hand Gottes. Das ist keine Demutsgeste, da stehen Söhne und Töchter unter der Hand ihres segnenden Vaters. Ja? Manchmal segne ich meine Kinder, wir segnen unsere Kinder und dann machen sie so. Ja, aber sie unterwerfen sich uns nicht, sondern sie empfangen etwas. Versteht ihr? Und es ist Gott, der sagt, ich bin doch da, ich bin doch dein Vater und komm doch und lass dich segnen. Und gerade vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrung musste ich schon oft merken, dass gewisse Dinge sich erst lösen, wenn ich sie Gott überlasse. Ne, im Lassen, also zum Beispiel im Wort Gelassenheit steckt ja auch Lassen. Ne, ich lasse das mal mit meinen Versuchen, mit meiner Form von Kontrolle. Oder gewisse Dinge kommen erst zur Ruhe, wenn ich sie wirklich unter den Einfluss Gottes gestellt habe und gesagt habe, Gott, jetzt darfst du endlich mal. Ja, und Gott sagt, danke, dass ich jetzt mal Einfluss nehmen darf. Warum betone ich das? Jesus sagt in dieser bekannten Stelle, Bergpredigt, wo er über die Sorge der Menschen spricht, ne, die sich sorgen, was sie essen, was sie kleiden und was sie haben und so, da sagt er, es ist fast eines der deutlichsten Kennzeichen einer Menschheit, die vergessen hat, dass es einen Gott gibt, der Vater ist, dass sie sich Sorgen macht. Ne, eines der deutlichsten Kennzeichen dieser Menschheit, sie macht sich Sorgen. Sie sieht Gott nicht mehr in seiner Fürsorge, sondern sie müssen alles alleine hinkriegen. Was werde ich essen? Habe ich genug Vorsorgen? Ne? Und dann fängt man an zu hamstern, zu bunkern und was nicht alles. Ne? Also ich habe das jetzt kürzlich gehört, hier in Dortmund ist jemand gestorben und dann hat man seinen Keller geöffnet und der Keller war voller Mehl und Speiseöl. So viel, dass der das sein Leben lang nicht hätte aufessen können. Ne? Und das haben sie dann an die Caritas verschenkt. Wo ich denke, ja, du hast vergessen, dass es Gott gibt. Er wollte sogar noch in 20 Jahren für dich sorgen mit Mehl. Naja, man muss es ja immer erst besser machen. Ne? Von daher lachen wir drüber, aber ziehen einen guten Schluss draus. Also meine Frage ist, wissen wir, dass wir unter der segnenden Hand Gottes zur Ruhe kommen dürfen? Wissen wir, dass unter seinem Einfluss unser Leben in Erfüllung gehen soll? Es ist so wichtig, uns diese Frage zu stellen, weil bist du der Autor deines Lebens? In gewisser Weise ja, aber wäre es nicht schön, wenn das, was dein Leben ist und einmal werden wird, sozusagen eine Co-Produktion ist, dass Gott Co-Autor ist, dass du nicht die Summe deines Könnens bist, dass du nicht die Summe deiner Erfolge bist, deiner Anstrengungen, sondern dass du die Summe der Gnade Gottes bist. Also das wünsche ich mir für mich. Und ich glaube, irgendwas in dir sagt, ich wünsche mir das auch. Dass dein Leben einmal in einer Weise dasteht, dass du sagst, das war doch nicht ich. Gott, das warst doch du. Und alle, die das sehen und dich sehen, klatschen mit und sagen, ja, das war Gott. Das hätte keiner so hinkriegen können. Und deswegen ist Demut eine wichtige Frage, weil sie Gott reinholt oder rausholt aus dem Leben. Ne? Und es ist aber eine Verheißung. Denn gerade in diesen Momenten wächst unsere Beziehung zu Gott, weil er dann sagen kann, ich mache Wege, wo keine sind. Der Berg stört dich, du kommst nicht rum und kommst nicht drüber, ist alles zu steil, dir geht die Puste aus. Okay, und ich hab's erlebt. Aber Selbstzufriedenheit, ich gönne dir und mir auch alle Zufriedenheit und alles Gemütliche dieses Lebens, keine Frage. Aber wer weiß, wie viele Menschen durch Selbstzufriedenheit gar keine Idee davon bekommen haben, dass es eine segnende Hand Gottes gibt, die sie brauchen. Oder Stolz. Ja? Und ich habe solche Leute auch getroffen, die gesagt haben, was? Ich sollte Gott brauchen? Nee, also so schlecht geht es mir noch nicht. Ne? So einer bin ich noch nicht. So ruiniert und auch durch schlechte Taten und durch schlechte Handlungen habe ich mein Leben noch nicht. So ruiniert habe ich es noch nicht, dass ich jetzt Gott plötzlich brauchen würde. Das ist okay, das ist Stolz. Es ist aber schade, ne? Weil Menschen in dieser Weise, in diesen Haltungen Gott verpassen. Und Demut meint, ich habe gar keinen Anspruch darauf, zu bekommen, wovon ich glaube, dass ich es brauche. Ich habe keinen Anspruch, aber ich habe die Hoffnung, dass dieser Gott mein Vater ist und dass er ein leidenschaftlicheres Interesse daran hat, mir zu geben, was ich brauche und darüber hinaus. Versteht ihr? Es geht nicht um unsere Ansprüche. Und wenn du sie hast und spürst, lass sie lieber los. Es geht darum, dass wir keinen Anspruch haben, aber alle Hoffnung dieser Welt und des Himmels, dass Gott uns segnen möchte. Ne? Das ist ja der Punkt, dass demütige Menschen wissen, sie sind geliebt und versorgt. Sie sind letztlich die Summe der Zuwendungen Gottes. Sie sind die Summe der Gnaden Gottes. Mehr will ich nicht sein. Demut zieht Gott an. Jesus hat mal gesagt, dass da zwei im Tempel beten. Der eine, so ein Hochleistungsgläubiger, und sagt, ich bin so dankbar, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und, ne, und wieder der da hinten, ne, der mit seiner Unmoral mir entgegenstinkt. Ne. Und der andere, schildert Jesus, steht da, traut sich noch nicht einmal nach vorne zu schauen und sagt, und Jesus sagt, nur einer ist befreit nach Hause gegangen. Und wenn Jesus sagt, er ist gerechtfertigt nach Hause gegangen, dann meint das auch etwas, was man spürt, ja? Was hier ankommt, wo man merkt, der hat mich angenommen, der will mich. Ja? Also Demut zieht die Gnade Gottes nach sich, sie macht nicht klein, das Gegenteil stimmt, sie macht groß. Groß vor Gott, dass wir endlich die sind, die wir sein sollen. Und dass uns unser ganzes Geklapper mit Themen der Würdigkeit und der Wohlanständigkeit und ne, das können wir alles so gut es geht vergessen. Also, sei doch dieser Mensch, der in innerer Freiheit lebt, weil er nicht um sich kreisen muss, der das Sorgen entbehrlich findet, weil er weiß, ich habe doch einen Vater und so wie ich höre, den Besten. Und der ja auch den Stolz aufgibt, etwas nötig zu haben, der das überwindet und gerade darin Gnaden empfängt. Gnaden. Und ich sage ja Gnaden, weil Gott ist so individuell, so wie du dein eigenes Leben individuell ist. Der hat eine Antwort auf deine Fragen. Ja, jetzt mache ich mal einen Doppelpunkt. Wozu ich dich jetzt einladen möchte, ist einfach Gebet zu empfangen. Und das machen wir ganz schlicht, ganz demütig. Anders können wir es auch nicht. Du wirst, während wir hier miteinander Lieder singen und Gott loben, auch die Möglichkeit haben, hier so verschiedene Teams anzusteuern. Guck mal, wo du denkst, da könntest du gut hinpassen. Oben werden die auch stehen und dort kannst du gesegnet werden. Dort kannst du dein Anliegen aussprechen. Spreche es ganz schlicht aus. Erklär nicht zu viel. Wir können das auch nicht in der Seelsorge verarbeiten, was wir mit diesen kleinen Gruppen meinen, sondern es ist einfach, du sagst, was dein Thema ist. Egal, ob es deine Gesundheit ist, deine Verfassung, wie du dich gerade fühlst, was andere brauchen und du ihnen nicht geben kannst, mach alles zum Thema, was du willst. Ne? Und dann kannst du kommen. Wenn du willst, das ist hier ein biblisches Symbol, segnen wir dich mit Öl, machen ein Kreuzzeichen auf deine Hand oder auf deine Stirn, ganz wie du willst. Wenn du sagst, ist ja noch Corona, kommst du mit Maske oder zeigst sie uns, dann haben wir auch eine auf. Wenn du sagst, ich kann auch ohne, kommst du so, gib uns einfach ein kurzes Zeichen.